I'd like to know who my enemies are.
Alerta! Alerta! Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista!
Willkommen zum Alerta Podcast. Ich bin Jonas und sitze hier mit
Hanne, wie immer.
Und als Gast haben wir Dirk. Dirk, magst du ein bisschen über dich erzählen?
Hallo, ich bin Dirk. Dirk Gabels vom Deutschen Gewerkschaftsbund in der Region Nordostniedersachsen. Dort bin ich Gewerkschaftssekretär. Ja, das ist so das, was ich beruflich mache. Und dazu gehört halt auch viel Arbeit, Spektrum gegen rechts und Netzwerkarbeit gegen rechts.
Dirk, kannst du ein bisschen was über deine Motivation erzählen? Also erstens, wie wird man Gewerkschaftssekretär und was steckt dahinter? Welche Profession bringst du mit? Welche Motivation bringst du mit, dich gegen rechts zu engagieren?
Ja, Gewerkschaftssekretär, das ist ein bisschen divers, würde ich mal sagen. Also gerade bei den Mitgliedsgewerkschaften ist es oft so, dass die Leute so ein Trainee-Programm durchlaufen. Bei der IG Metall oder bei Verdi ist es oft so. Und beim Deutschen Gewerkschaftsbund, wenn du dort halt Gewerkschaftssekretär wirst, dann ist das oft so, dass du entweder aus dem Spektrum der Mitgliedsgewerkschaften kommst und dort schon sehr aktiv warst oder halt durch dein Engagement, ob in der Arbeit gegen rechts oder im beruflichen Kontext, also für deine Betriebsratsarbeit oder dergleichen, du sehr viel machst und geleistet hast und dann bestenfalls die Organisationen auf dich aufmerksam geworden sind. Und manchmal ist es tatsächlich auch ein bisschen Vitamin B. Das kommt leider in allen Familien vor, also auch in der Gewerkschaftsfamilie. Und was so Profession halt schon wichtig ist, na klar, wir wollen am liebsten Leute, die wirklich aus dem Berufsleben kommen und sozusagen handfest wissen, was arbeitende Kolleginnen und Kollegen brauchen. Aber tatsächlich ist auch für oftmals wichtig, ein fundiertes Wissen sozusagen zu haben. Das eine, was das Soziale angeht und zum anderen halt auch politisch. Und da haben halt einige auch Background, was ein Studium angeht, so Politikwissenschaften etc. Bei mir ist es die soziale Arbeit. Genau, das habe ich relativ spät nochmal angehängt im Studium. Und genau, über die Arbeit bin ich dann in der Jugendarbeit bei den Gewerkschaften, damals halt auch beim Deutschen Gewerkschaftsbund gelandet. Das war tatsächlich da schon ganz konkrete Arbeit. Courage für Demokratie, Courage zeigen, das Projekt. Und genau, ganz viel in dem Sinne, in dem Zusammenhang für Schülerinnen und Mitschülerinnen gearbeitet. Genau.
Dirk, wir haben uns ja schon ganz oft über dieses Projekt unterhalten. Magst du das mal im Detail vorstellen? Nach Corona ist das ja ein bisschen eingeschlafen und ihr greift jetzt wieder an und wollt dieses Projekt wieder etablieren.
Ja, genau. Also diese Projekttage oder dieses Projekt richtet sich halt an allgemeinbildende Schulen. Und da so ab Jahrgang 8 bis, also Schuljahrgang 8 bis hin Oberstufe, und aufgrund der verschiedenen Methoden, die wir da so haben, können wir halt auch was Spielerisches anbieten, genauso wie halt aber auch schwere Texte uns vorknüpfen und dort mit den Schülerinnen und Schülern, die Bock haben, was zu machen, auch dementsprechend arbeiten. Diese Courage-Projekttage sind oftmals in dem Zuge angefragt, wenn wir das Label Schule mit Courage, Schule ohne Rassismus sozusagen, wenn die Schulen das aufrechterhalten wollen, dann müssen die halt solche Projekttage für an den Schulen umsetzen, und da das für die Schulen manchmal auch schwierig ist, das alles alleine zu machen, dann kommen wir halt als Externe da ins Gespräch, das ist das eine. Aber oftmals werden wir auch ganz konkret gefragt, wenn es Probleme an den Schulen gibt. Also ich kann mich daran erinnern, wo Thor Steiner, den Klamotten, ein großes Thema war an Schulen, dass wir dort halt, wo das mehr aufgefallen ist, ich sag mal um 2020 die Zeit oder 2018 sogar, war das, da haben wir halt an Schulen relativ viel gemacht. Und jetzt werden wir gerade auch leider wieder sehr, sehr viel angefragt, und ich bin ehrlich gesagt total froh, dass wir nach der Corona-Zeit, du hast es eben schon angesprochen, jetzt unsere Jugendarbeit wieder aufstocken konnten und Leute gewinnen konnten. Natürlich ist der Anlass immer nicht so schön, aber die Medaille hat immer zwei Seiten. Ne? Die Korrektiventhüllung haben halt einerseits schon gezeigt, was in Deutschland gerade passiert, zum anderen aber auch Leute motiviert und gerade auch jüngere Leute motiviert, sich zu engagieren und was zu machen. Und genau in diesem Zusammenhang habe ich halt auch Leute ansprechen können und bewerben können für unsere Veranstaltung. Und dann gibt es jetzt halt eine Gruppe, die jetzt so eine Qualifikation durchgelaufen ist und die jetzt quasi zum neuen Schuljahr hin starten können und wir dann an die Schulen gehen können und mit den Schülerinnen und Schülern dort arbeiten können.
Das heißt also, da gibt es auch eine Nachhaltigkeit, die du auch mitkriegst bei diesem Projekt.
Ja, genau. Also wir, idealerweise ist es so, dass man regelmäßig an die Schule kommt, aber das können wir jetzt noch nicht sicher sagen, weil wie gesagt, der Kontakt zu Schulen ist da. Aber dieses Beständige, dass wir schon eine gewisse Zeit lang an der Schule XY irgendwie das jetzt machen, das haben wir gerade im Moment nicht, aber das wollen wir jetzt wieder aufbauen.
Und kriegst du da auch mit, dass sich da Schüler da über dieses Projekt drüber hinaus engagieren oder davon auch angestoßen werden? Kriegst du sowas mit?
Also von dem Projekt her selber direkt kann ich das natürlich noch nicht so sagen, aber auch in dem Zusammenhang, was ich eben angedeutet habe mit den Korrektiventhüllungen und was in Potsdam gewesen ist, da hat sich halt in Lüneburg speziell zum Beispiel auch eine Gruppe gebildet, die, wo nur Schülerinnen eigentlich die Aktiven sind. So diese, die haben auch noch eine Signalgruppe, die ist mittlerweile schon über 100 Personen stark, 150 Personen, glaube ich, da sind auch andere Menschen drin, also nicht nur Schülerinnen. Aber der aktiven Kreis von dieser Gruppe, von der ich spreche, ist so bei 10, 15 Leuten. Und das, diese Gruppe nennt sich An Schulen gegen Rechtsextremismus, ASGR, kurz abgekürzt. Und die sind echt toll. Die haben schon tolle Veranstaltungen gemacht. Die sorgen dafür, dass Leute, die Fragen haben oder Schülerinnen, die einfach irgendwie auch einen safer Space sozusagen brauchen oder einfach Fragen haben, mittlerweile, glaube ich, eine ganz gute Basis und guten Kontakt finden mit dieser Gruppe.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man hat immer die Gewerkschaften gar nicht so mit Blick auf Jugendarbeit auf dem Schirm, aber umso wichtiger ist, dass sie gemacht wird. Deine Aufgabe ist es ja generell, ganz viele verschiedene Gruppen miteinander zu vernetzen, die vielleicht sonst auch schwieriger in Kontakt zueinander kommen. Also wir haben ja immer auch den sehr, sehr schwarzen Block auf der einen Seite und auf der anderen Seite die bürgerliche Zivilgesellschaft, die sich einsetzen will. Wie gelingt es dir, alle an einen Tisch zu bekommen, damit alle in Celle, in Eschede, in Unterlüst zur Demo kommen?
Ja, bei den Vorbereitungstreffen alle an einen Tisch, da würde ich schon ein bisschen relativieren, das ist nicht immer so super erfolgreich, aber grundsätzlich für die Beteiligung, wenn es denn um die Aktion geht und die Demonstration geht, dann schaffen wir es tatsächlich auch, sage ich mal, sehr breites Spektrum an Leute anzusprechen, so wie du schon sagst, so bürgerlich, wie aber auch wirklich aktivistisch und antifaschistische Aktionen aus verschiedenen Bereichen, ganz konkret. Das ist total super. Es war nicht immer so und es hat auch in den vergangenen Jahren dann auch immer mal wieder aus dem bürgerlichen Spektrum so Kritik gegeben. Ja, ist ja Krawallmacher und die Antifa und solche Sachen musste man sich alles anhören. Aber letztendlich haben wir vor Ort dann auch immer so argumentiert, der Protest und die Demonstration und die Aktion gegen Rechts sind einfach vielfältig. Solange sich alle Leute nicht mit Gewalt äußern und wir jetzt keine Straftaten etc. erleben, sehen wir überhaupt gar keinen Grund und gar keine Argumentation, irgendwelche Gruppen auszuschließen oder nicht mit denen zu kooperieren.
Und das ist dir mit deinem Team auch immer bisher richtig, richtig gut gelungen. Dafür erstmal auf jeden Fall Respekt, weil wir wissen natürlich, dass es auch eine Heidenarbeit macht. Warum ist dir das so wichtig?
Also mir ist die Arbeit gegen Rechts und für den Zusammenhalt in der Gesellschaft sehr, sehr, sehr wichtig, weil wir nämlich unbedingt erreichen müssen, dass zum Beispiel AfD oder die Partei Die Heimat, Dritter Weg, was weiß ich, was es da noch alles für schlimme Gruppierungen gibt, dass wir da halt gegenhalten müssen und vor allen Dingen aufpassen müssen, dass wir als Gesellschaft zusammenbleiben, zusammenhalten und uns gegenseitig stärken, statt immer wieder zu erleben, wie Leute runtergemacht werden, ob das in den sozialen Medien ist oder wie wir es gerade an Schulen teilweise erleben. Social-Media-Bereich, über TikTok kriegen wir die wildesten Videos zu sehen, was wirklich erschreckend ist. Also da müssen wir einfach mehr Schutz und mehr Aufklärung und einfach Vorbild leben, wie ein vernünftiges Zusammenleben, wie wir uns das wünschen und alle uns vorstellen wollen und auch zusammen miteinander umgehen wollen, einfach auch haben. Und dafür muss man einfach sich einsetzen. Das geht kein Weg dran vorbei.
Ich fand es immer besonders spannend, dass sich das Wording auch so ein bisschen geändert hat. Also an gegen rechts hängen wir jetzt immer dran für die Demokratie. Denkst du denn, die Bevölkerung ist so langsam aufgewacht?
Ja, ich glaube aufgewacht schon. Das Problem ist nur, dass es einfach immer wieder anstrengend ist, diese Auseinandersetzung auch nicht zu suchen, aber da standzuhalten und einfach das zu sehen, was gerade passiert, was die rechten, Rechtskonservativen gerade so machen. Jetzt merken wir, dass die Flüchtlingsthematik im Moment nicht mehr so Fokus ist. Schon werden die rechten Stimmen in der Öffentlichkeit ein bisschen leiser. Da kann man halt sehen, wir können mit unseren mit unserem Wording, mit dem, was wir Gutes tun und was wir für eine Gesellschaft haben wollen oder wofür wir uns einsetzen, das einfach immer wieder zu sagen, zu erleben und zu zeigen oder so. Ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, was die Leute dann auch vielleicht ein Stück weit einfach in ihren Alltag dann auch erkennen und sagen, ja, nee, ist nicht alles scheiße.
Was ist denn für dich da so die größte Gefahr, die da von den rechten Parteien und rechten Gruppierungen im Moment droht? Was siehst du da ganz konkret an gesellschaftlichen Dingen, die da passieren?
Also mir macht ehrlich gesagt dir am meisten Sorgen, dass das, was wir in den USA erleben, also mit Trump, wir ja in einigen Ländern in Europa zwar schon immer wieder erleben, dass es da rechtspopulistische Parteien gibt und auch nationalistische Parteien gibt, die auch an der Regierung in Italien sind. Wenn wir jetzt an Orban in Ungarn denken oder in Italien, in anderen Ländern halt auch, und wir dann halt sehen, wie gerade die Länder, die im Osten Europas auch immer stärker, auch ja nationalistischer werden, da macht mir schon Sorge, dass das, was in den USA passiert, immer so ritualisiert, schon fast immer wieder rüberschwappt, so mit einer gewissen Zeitverzögerung, und wir das Ganze auch so erleben. Und ich glaube, die Amerikaner, die merken gerade gar nicht, was in deren eigenen Land passiert. So fühlt sich das manchmal halt an. Und dieser Demokratieabbau, dieser Verlust der ganzen Strukturen, dieses Unterwandern oder Abschaffen von Bildungsmöglichkeit, von gelebter Vielfalt etc. Also wie gesagt, das sehen wir an vielen Stellen und ganz massiv halt, wie gesagt, in den USA. Und ich habe die Befürchtung, dass das auch noch intensiver in den alten europäischen Ländern passieren kann, und da müssen wir wirklich aufpassen.
Und wie siehst du da die gewerkschaftliche Rolle auch in einem historischen Kontext?
Ja, historischer Kontext ist gut, weil wir waren ja quasi im Zweiten Weltkrieg mit die Ersten, die sozusagen als Gefahren erkannt wurden und wir halt bekämpft wurden an allen Ecken und Kanten. Das erleben wir ja jetzt gerade zum Beispiel auch, dass die AfD auch ganz klar sagt, ein sehr liberales Programm hat und die Stärke des Einzelnen in den Betrieb sieht, sondern und gar nicht Betriebsräte irgendwie für notwendig halten, am liebsten das Betriebsverfassungsgesetz abschaffen würden. Also das passiert alles, und da müssen wir halt ganz doll aufpassen, dass das uns nicht irgendwie dahin führt, dass wir wieder vor einem großen Desaster stehen.
Das ist ja gerade das Spannende. Die AfD inszeniert sich als Partei des kleinen Mannes. Aber wenn wir uns die Programme angucken, dann will sie ja das genaue Gegenteil.
Ja, genau. Das ist das Paradoxum bei der AfD. Leute wählen sie und denken, das ist die richtige Partei, weil sie mal gut durchgreift und klar was sagt. Aber was sagt die Partei? Ganz klar nichts für den kleinen Mann, wie du schon gerade gesagt hast, und für den kleinen Geldbeutel. Sondern ganz im Gegenteil. Sie will unbedingt das neoliberale Wirtschaftsmodell weiter ausbauen, will Sozialleistungen kürzen etc. Also totale Katastrophe.
Und wenn wir jetzt nochmal in die Geschichte blicken, dann ist es ja sowohl der SPD als auch der KPD und leider ja auch den Gewerkschaften nicht gelungen, dass man sich quasi zusammenschließt, um gemeinsam gegen den Nationalsozialismus aufzustehen. Du hast schon die Amerikaner angeführt. Wir haben quasi den in Anführungszeichen Vorteil, dass wir ja schon wissen, wie es ist, wenn unsere Demokratie abhanden kommt. Wir wissen, wie es ist, wenn wir danach keine Meinungsfreiheit mehr haben, dass Millionen von Menschen ihr Leben lassen müssen. Wie gelingt es uns, heute und morgen aus der Geschichte zu lernen, und was machen wir jetzt besser?
Tja, gute Frage. Was machen wir jetzt besser?
Schwere Frage, ne?
Ja, total. Also das Problem ist, und das sehen wir gerade in den linken Strömungen immer wieder, dass wir zu wenig auf das Gemeinsame immer blicken, sondern immer eher auf das, was uns trennt. Und so, das ist ja, ist halt so eine Krankheit sozusagen, die halt im linken Spektrum einfach immer wieder auftaucht. Ich glaube, da schaffen es leider die Rechten immer einen gemeinsamen Grundsatz zu finden, wo viele Leute einfach sagen, ja, will ich nicht, gegen die Etablierten, gegen das Establishment, genau, gegen die Machtmonopole, die sie irgendwie sehen, die so ja nicht vorhanden sind, außer wenn man das Kapital jetzt als Machtmonopol sieht, aber für das kämpfen sie ja sogar selber. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, wir müssen halt gucken, den Zusammenhalt, was gerade im linken Bereich und im sozialen Kontext wir dafür kämpfen müssen, dass wir einfach füreinander da sind und einfach auch leben und im tagtäglichen Leben zeigen, dass wir einfach eben nicht eine auseinanderdividierende Gesellschaft wollen und schon gar nicht immer nur diese Hasstiraden oder ich bin dagegen, ich finde das daneben und das gefällt mir nicht oder die Menschen sind schlecht oder tun uns nicht gut, irgendwie so. Also das sind überhaupt nicht meine Bilder, mein auch nicht mein Wording oder so, was ich sehe, sondern ich möchte gerne einfach das Gemeinsame sehen und ich hoffe, dass das mehr Menschen auch schaffen, das zu erkennen, weil wir müssen ja immer wieder erkennen, der Alltag frisst die Leute einfach grundsätzlich auf, ob das jetzt Arbeit, Familie oder was weiß ich für Themen sind. Die Leute sind einfach super viel beschäftigt und dann noch immer gesellschaftliche Fragen oder Probleme dann auch noch mitzudenken, ist halt schwierig.
Fühlen wir.
Und hast du da Ideen, wie dieser Zusammenhalt einfach besser funktionieren kann und auch hergestellt werden kann?
Ja, ich glaube, im Kleinen ist es einfach die nette Geste von nebenan sozusagen mal wieder zu leben. Also was ist ich, Nachbarschaftshilfe etc. Also meine ich ganz ernst. Ich glaube wirklich, dass auch im Dorf oder genauso in der Stadt, im Mehrparteienhaus, einfach die Freundlichkeit oder die Sekunde für das Lächeln oder sowas, das fehlt an ganz banalen Dingen, glaube ich. Aber politisch und was wir ja politisch, glaube ich, auf die Reihe kriegen müssen, ist, dass die Politik, die jetzt gerade, ob das in den Kommunen ist oder so, oder ob das in der Landesregierung, Bundesregierung ist, das muss funktionieren. Und das muss wirklich, die Versprechen müssen gehalten werden. Also es darf nicht schon wieder passieren, dass unsägliche Diskussionen geführt werden und Versprechen postuliert werden und gemacht werden, die letztendlich dann irgendwie nicht funktionieren und die Leute wieder nur enttäuscht werden. Das müssen wir unbedingt verhindern.
Du hast das gerade sehr schön gesagt. Einmal das, was wir persönlich, also jeder von uns ändern kann und dann natürlich auf der höheren politischen Ebene. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Aspekte. Wir finden es immer ganz spannend, dass sich ja jetzt auch viele neue Gruppierungen engagieren. Schon, also vor allem mit Blick auf die Omas gegen rechts. Was machen die richtig gut, dass die so stark, so präsent sind und so geliebt werden?
Ja, ich glaube, dass da ist auch tatsächlich dieses Zwischenmenschliche ein ganz wichtiger Punkt. Also alle verbinden mit Omis die nette Omi von nebenan und wenige assoziieren da gleich was Negatives. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und zum anderen ist es, glaube ich, wirklich auch ein Stück weit Seriosität und Glaubhaftigkeit, weil viele ältere Menschen haben halt die Nachkriegszeit zumindest erfahren, wenn sie sogar nicht teilweise sogar selber noch Kriegserfahrungen haben. Das ist, diese Punkte sind, glaube ich, schon ganz wichtig und das findet schon Anerkennung. Auch wenn die Rechten das niemals so zugeben würden. Ich glaube, selbst da, mindestens im konservativen Bereich, sagen die Leute schon so, ja, okay, das ist schon mutig und das ist schon, das glaube ich auch. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, warum die Omas so erfolgreich sind. Und vor allen Dingen müssen wir auch wieder immer wieder anerkennen, das sind immer wieder die Frauen, die so stark sind.
Ja, schön, dass du sagst. Also das ist auch die Erfahrung, die wir machen auf den Demonstrationen. Wir haben auch schon eine Oma gegen rechts interviewt und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
Glaubst du, dass da auch internationale Vernetzungen notwendig sind, um dieser Problematik Herr zu werden, weil das ist ja, du hast ja jetzt gerade Amerika angesprochen, auch der Rest von Europa, da findet ja ein ganz, ganz, ganz immenser Rechtsruck statt, beziehungsweise hat schon stattgefunden. Wir haben sehr, sehr rechte EU-Mitglieder mittlerweile. Wie siehst du das Ganze?
Na klar, Vernetzung ist immer gut und immer hilfreich und über den Tellerrand und vor allen Dingen über den großen Teich sozusagen rüber zu gucken, ist auch total wichtig. Ich weiß nur ehrlich gesagt gerade nicht, was wir wirklich von den Demokraten oder den Strömungen in den USA so sehr lernen können, weil ich da gerade ziemliche Ohnmacht sehe. Aber trotzdem, das ist unbedingt wichtig, dass wir uns gegenseitig halt auch stärken. Und ja, klar, über die Landesgrenzen hinweg auf jeden Fall ist halt notwendig und ja, muss sein.
Und im Kleinen natürlich auch ganz wichtig. Am Wochenende war wieder Demo in Eschede. Kannst du eine kurze Zusammenfassung zur Problematik in Eschede geben?
Ja, in Eschede ist es halt so, da gibt es den NPD-Hof, beziehungsweise den Hof der Partei Die Heimat. Die hat den von den Landwirt Naatz 2019 abgekauft. Und wir haben schon immer kritisiert, dass vor dem Kauf auch schon dort Veranstaltungen, Brauchtumsveranstaltungen missbraucht wurden oder unter dem Deckmantel halt Brauchtumsveranstaltungen gelaufen sind und in Wirklichkeit dort eine Vernetzung, Schulung und Kaderbildung und sowas stattgefunden hat. Und wir sehen das halt, dass das in Eschede halt ein Ort ist, der schön abgeschotten und abgeschieden ist und die Leute da nicht so das alles so mitkriegen. Die Dorfgesellschaft war auch ganz lange so der Meinung, ja, ist doch weit weg, außerhalb des Dorfes so an der Seite gelegen. Mein Gott, lass sie doch machen. Nee, wir haben immer dagegen gehalten und das Bündnis in Eschede, Bündnis Eschede gegen rechts, hat auch immer sich stark dafür engagiert, gerade gegen die Aktion auf dem Hof dagegen zu halten. Das Netzwerk Südheide ist da super, super aktiv und das Zeller Forum gegen Gewalt und Rechtsextremismus auch. Also wir sind da schon mit einem großen Bündnis immer am Plan gewesen und haben dann immer wieder auch Politik und Prominenz eingeladen, um halt möglichst große Reichweite zu erzielen, dass das endlich aufhört, das Treiben auf dem Hof. Und jetzt haben wir ja tatsächlich vom Landkreis den Bescheid bekommen, dass dort keine öffentlichen und privaten Veranstaltungen mehr stattfinden dürfen. Das ist aufgrund des Baurechts, sind Maßnahmen dort vor Ort gelaufen, die nicht angemeldet wurden. Und das Baurecht hatte halt eine ganz klare Handhabe. Und das haben wir immer gehofft, dass wir genau über diesen Hebel, wenn es keinen anderen Hebel gibt, dann zumindest übers Baurecht, das hinkriegen, dass die Aktivitäten dort auf dem Hof endlich aufhören. Und ja, genau zum Wochenende konnten wir tatsächlich einen Etappensieg feiern, dass sich unsere Bemühungen und unsere Demonstrationen wirklich gelohnt haben, da immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und die Behörden dann tatsächlich auch aktiv geworden sind. Und wir jetzt hoffen, dass es auch eine längerfristige Wirkung hat und dort tatsächlich länger keine Veranstaltung mehr stattfinden können.
Ja, und auf jeden Fall herzlichen Dank, ganz großen Respekt für euren Mut und eure Ausdauer dazu. Die Frage ist, da stehst du ja zum Beispiel auch relativ im Fokus. Bist du denn da schon angefeindet worden? Und wenn ja, wie gehst du mit Drohungen um?
Nee, ich bin persönlich noch nie angefeindet worden.
Krass, hätte ich nicht gedacht.
Ja, also ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen blauäugig, gebe ich zu. Aber ich denke, also mein Bild, meine Person und so, ich bin schon einigermaßen transparent und das, dass ich schon in der Öffentlichkeit öfter mal zu sehen bin oder so. Aber von Eschede zu mir nach Hause ist nochmal ein Stückchen Entfernung. Ich habe selber, was das angeht, ein relativ gutes und sicheres Umfeld, was meine Arbeit angeht. Und auch da kann ich sagen, dass antifaschistische Menschen in meinem Umfeld da schon eine gewisse Sicherheit bieten. Da mache ich mir jetzt selber nicht so viel Sorgen. Ich kenne alle andere Leute, die auch ähnlich aktiv sind, die machen sich schon mehr Gedanken darüber, erst recht, was die Familie angeht. Kann ich total nachvollziehen und verstehen. Aber ich bin da eher so der Mensch, mit welchem Sinn und Zweck sollen die gerade mich angreifen? Also vielleicht ein bisschen blauäugig, aber ja.
Nee, wir hoffen natürlich, dass es so bleibt, weil ja, das ist schon ganz, ganz toll, was ihr da auf die Beine stellt.
Glaubst du, dass so ein politischer Rechtsruck, wie der jetzt gerade auch mit dem Erstarken der AfD ja stattfindet, auch so diese extreme Rechte begünstigt? Und wenn ja, was wäre denn deine Antwort darauf?
Ja, ich glaube schon, dass es das begünstigt. Vor allen Dingen haben wir ja gerade im Osten diese junge Gruppe, ich weiß ihren Namen, komme ich gerade nicht drauf, aber ja, davon erfahren.
Elbland-Revolte?
Ja, die auch, aber es gibt ja noch eine andere jugendliche Gruppe, da sind ja 15-Jährige, die jetzt schon selber einen Anschlag ausgeübt haben auf ein Jugendzentrum. Mhm. Also da, ja, da muss man leider sagen, vom Osten schwappt dann das langsam halt auch rüber, beziehungsweise ist das nicht nur ein östliches Phänomen, sondern das habe ich jetzt schon bei uns im Lüneburger Raum auch schon von Präventionsbeauftragten der Polizei erfahren, dass es tatsächlich auch immer mehr im jüngeren Bereich Thema ist. Ich habe es eben schon einmal angesprochen, ob das jetzt Social-Media-Bereich über TikTok etc. andere Kanäle stattfindet. Nee, es findet tatsächlich auch mit Stickern, mit Graffitis, mit Gestikulieren und so weiter bei den jungen Leuten echt relativ viel statt. Und ja, das kommt dadurch, dass Rechts tatsächlich wieder bei jungen Leuten ein Stück weit angesagt ist. Und das ist eine total schreckliche Entwicklung. Und von daher bin ich total froh, dass wir zumindest einen kleinen Teil hoffentlich leisten können. Also mit der Jugendgruppe, was ich eben sagte, dass wir an Schulen wieder ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten können. Das wünsche ich mir an der Stelle, ja.
Inwiefern unterscheidet sich da der ländliche Raum von eher urbanen Gebieten?
Also der ländliche Raum ist so, glaube ich, dann immer eher so Rückzug und Leute denken so von wegen, ja, mein Gott, die machen ein bisschen Quatsch. Aber und im Städtischen sind die, glaube ich, etwas schneller beieinander, wirklich eine Gruppe vor Ort sozusagen zu bilden. Das, was das beide aber sozusagen jetzt aufhebt, sind halt die Möglichkeiten über digitale Netzwerke. Mhm. Also sprich über WhatsApp etc. bin ich ja ganz schnell in so einer Gruppe drin. Da brauche ich nicht in Hamburg oder sonst wo wohnen, sondern das geht ganz schnell von irgendwie so einem Dörfchen um die Ecke bis Berlin. Also das ist überhaupt kein Thema.
Glaubst du, dass da die rechten Gruppierungen einfach auch attraktiver für die Jugendlichen sind?
Ja, leider. Also das ist wirklich, glaube ich, ein Problem. Also was gut ist, würde ich jetzt mal sagen, dass gerade zu den Bundestagswahlen wir erlebt haben, dass zum Beispiel die Linke auch einen starken Zulauf an jungen Leuten hatte. Und die AfD leider in den Social-Media-Bereich halt auch viele junge Menschen und vor allen Dingen junge Männer angesprochen hat und erreicht hat. Also das erleben wir halt beides. Und ich glaube, aber das, was ich eben schon angedeutet habe, ich glaube, dass es tatsächlich so ein Stück weit angesagt ist bei gerade diesen jungen männlichkeitssuchenden Kids sozusagen, diese Rollenbilder dann teilweise dann einerseits suchen und zum anderen halt auch diese männliche Stärke dann irgendwo attraktiv finden, warum auch immer, das ist, glaube ich, gerade ein großes Thema.
Es geht ja von ganz vielen Frauen oder jungen Mädchen auch eine starke Protestbewegung aus. Warum wird das medial immer noch zu wenig gesehen? Also warum sind es immer die Männer, die das anführen?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat ein bisschen was mit Domänen zu tun, wo halt immer Stärke irgendwie wichtig ist und das wird immer mit irgendeiner, also ja leider oft mit Männlichkeit auch verbunden. Und das sind, wenn man guckt, politisch guckt, diese starken Rollenbilder sind oft dann letztendlich dann tatsächlich auch männlich. Das spielt, glaube ich, eine große Rolle damit zusammen. Also so eine starke Hannah Arendt zum Beispiel haben wir gerade nicht, die ich da irgendwie sehe, die ich da ausmachen würde. Ja.
Ja, aber wir haben ja auch bei den Fridays starke Frauen, Luisa, um einmal zu nennen, die ja auch immer ganz hart
kritisiert wird.
Ne? Also
ja, da hätte ich jetzt tatsächlich auch im nächsten Moment dran gedacht, von wegen Luisa Neubauer ist tatsächlich so eine Frau, die wirklich richtig, richtig stark ist und sich auch traut, ganz klar Farbe zu bekennen, ohne sich da irgendwie hinter irgendeinem Deckmantel zu geben, sondern ganz im Gegenteil, und das dann auch noch immer positiv verpackt und versucht, die Leute auch noch gegenseitig zu stärken. Das ist wirklich großartig.
Absolut.
Aber sie erfährt auch einen riesen Gegenwind. Also das hat sie schon mal an anderen Stellen schon öfter mal betont, von daher.
Und das also auch in richtig krasser Art und Weise. Und ich glaube, deswegen ist besonders wichtig, dass wenn wir sowas mitbekommen, dass wir immer Stellung für diese Person beziehen. Sei es im Internet, dass wir Gegenrede unter die Kommentare schreiben oder eben auch im realen Leben, dass wir das nicht einfach so stehen lassen, weil ja ganz oft auch so das Äußerliche in den Fokus gerückt wird.
Ja, es ist so. Also gerade da sehen wir ja zum Beispiel, wie die queere Community zum Beispiel ein riesen Angriffsspektrum so für gerade solche rechten Strömungen bietet. Das ist also wirklich ist nicht auszuhalten. Umso wichtiger ist es, dass man diese Gruppen jetzt gerade zum Beispiel zu Christopher Street Day oder Pride Day etc., solche Veranstaltungen, die Leute halt einfach auch schützt und denen halt Unterstützung anbietet. Also das ist unbedingt wichtig gerade.
Diskutiere ich auch immer wieder mit meinen Schülerinnen und Schülern. Da fragen auch ganz viele immer, warum brauchen wir das denn noch? Wir sind doch alle gleichberechtigt. Und dann frage ich immer, okay, wer in dieser Klasse hat sich denn als schwul oder lesbisch oder queer oder geoutet? Von wem wisst ihr, dass es häusliche Gewalt zu Hause gibt? Und dann sage ich ihnen immer die Prozentsätze und dass es mindestens immer ein Kind in der Klasse betrifft und dann ist immer betretenes Schweigen, weil sie natürlich nicht mal an der Schule jemanden tatsächlich wirklich kennen, der sich traut, sich zu outen. Und ich glaube, das ist im ländlichen Raum einfach nochmal eine Spur schwieriger als zum Beispiel in einer Stadt.
Ja, das auf jeden Fall. Also was das angeht, was Anfeindung, ob rassistische Anfeindung oder aufgrund der sexuellen Neigung oder Identität. Ja, da bin ich ganz klar bei dir, das sehe ich, außer dass es im ländlichen Raum noch viel schwieriger ist, sich da zu outen und Farbe zu bekennen, weil da ja konservative Werte einfach das eine sind, die immer wieder gelebt und vorgeführt werden, und zum anderen ist es einfach viel direkter. Das ist die Person XY in meiner Klasse oder so. Und das ist dann in einem Dorf, ist es schon, macht das schnell die Runde.
Mhm. Auch als, also betrifft natürlich auch Lehrkräfte, nicht nur an meiner Schule, sondern auch an anderen Schulen. Wir haben eben ganz viele, die dann gesagt haben, okay, wir verlassen den Ort und gehen eben in eine größere Schule. Und das ist, finde ich, im 21. Jahrhundert, also unvorstellbar.
Ja, auf jeden Fall.
Glaubst du, dass da auch der ländliche Raum generell für rechtes Gedankengut offener ist?
Da glaube ich nicht so sehr, dass es irgendwie so sehr von dem rechten Raum geht. Also klar, rechtskonservative Menschen gibt es vielleicht in den ländlicheren Regionen eher. Aber da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, dieses Konservative, weil es das nämlich lange Zeit unter Merkel zum Beispiel nicht so ganz klar definiert gegeben hat, sondern eher so auch eine etwas leichtere Form, die schon eher so zu einer weltoffenen Haltung im konservativen Bereich geführt hat. Das hat viele, also ob man, das finde ich nicht gut, aber ich glaube, das war so. Es hat viele Leute, die sehr konservativ unterwegs sind, nicht abgeholt. Also dass diese konservative Haltung, die Menschen auch, glaube ich, manchmal einfach auch brauchen, einige Leute, die findet man natürlich im ländlichen eher, aber die würde ich nicht gleich in die Richtung schieben, dass sie dann alle recht sind.
Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte, dass das einfach dann attraktiver ist für rechte Strukturen, weil wir haben halt auch hier im ländlichen Raum, sei es irgendwelche Siedlungsprojekte von Rechten, sei es so ein Schulungszentrum wie in Eschede, da gibt's ja x Beispiele. Und mir ist jetzt persönlich, sind solche Strukturen in urbanen Gegenden nicht so geläufig. Weißt du da mehr?
Ich glaube, in Dortmund oder Düsseldorf, da gibt es einen ganzen Stadtteil, der total rechtsnationalistisch ist. Also ne, da müssen wir gar nicht in den Osten reingucken. Und ich glaube, gerade auch in Berlin, in anderen Städten, findet sowas halt auch statt. Der einzige Schutz, den urbane Zentren vielleicht eher haben, ist einfach, dass dort Vielfalt an der Tagesordnung quasi ist. Ne? Also ich meine, da mit einem höheren Migrationsanteil, dein Kollege ist zugewandert etc., das hast du halt im ländlichen Bereich nicht so sehr. Aber ich bin mir nicht sicher, dass wirklich der ländliche Raum eher so der Zufluchtsort für die Rechten ist.
Und total spannend, ja, dass die AfD eben auch unter Migrantinnen und Migranten verfängt. Also das nächste Paradoxon. Wie schlüsselst du das auf?
Ja, ich glaube, da gibt es sowas wie so einen sozial-darwinistischen Punkt, der da, glaube ich, bei einigen greift. Ich glaube, da einfach diejenigen, die dann sich in einer Rolle als Zugewanderte sehen, einfach Abgrenzung zu denen machen, die jetzt sozusagen als Geflüchtete nochmal kommen, sich einfach nochmal anders in ihrer Wertigkeit empfinden oder darstellen. Das ist, ja, ich glaube, das ist ein Punkt. Und zum anderen halt, dass sie einfach die eigene Sicherheit, also Sicherheit nicht im Sinne von körperlicher Unversehrtheit, sondern die soziale Sicherheit, sprich Geld zu verdienen, ja, ein auskömmliches Leben zu haben, einen Job zu haben, diese Sicherheit, glaube ich, einfach damit in Verbindung gesetzt wird und sagen von wegen, nee, reicht. Das ist ja, glaube ich, das, was man in den USA mit mexikanischen Zugewanderten ja auch ziemlich stark erleben konnte.
Vielleicht auch was mit den Rollenbildern zu tun, die ja in einigen Gruppen ja doch noch relativ traditionell sind. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Schwingt vielleicht auch noch mit rein.
Ja, das stimmt. Genau, das ist auch nochmal ein Punkt.
Was ist denn für deine Kinder besonders wichtig? Sprecht ihr über all diese Themen oder wie besprecht ihr gerade die aktuelle Weltlage?
Oh ja, also mein Mittlerer, der ist gerade am Pubertieren, da ist es, die Weltlage ist eher. Aber ansonsten besprechen wir viel.
Geiler Satz.
Besprechen wir viel so schon, was gerade so geopolitisch halt auch los ist, ob das in den USA ist, ob das im Gazastreifen ist oder im Iran oder Ukraine oder und. Also diese Themen finden zu Hause auf alle Fälle auch statt. Und ich sage auch ganz ehrlich, wir haben da auch also kindlich junge, naive Antworten. Da schlackert man manchmal schon mit den Ohren, was da so für Sätze kommen, wo man dann als Elternteil auch einfach viel erklären muss. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, ne? Das fällt halt vielen Eltern, glaube ich, einfach echt auch schwer. Und das kann man auch, glaube ich, nicht von allen Eltern irgendwie so erwarten, dass sie so super Aufklärungsarbeit leisten. Aber ich glaube, diese ganzen Fragen und diese Themen, die dann halt, ob das über Social Media ist oder ob das in den Schulen oder im Privaten irgendwie zwar ist, da bedarf es einfach viel, viel, viel Gespräche und die sind einfach notwendig mit den Kids.
Und würdest du sagen, dass Social Media altersbeschränkt werden sollte?
Auf jeden Fall.
Fühlen wir auf jeden Fall auch, glaube ich. Also das ist so eine skurrile Situation, ne? Also die Kinder dürfen nicht rauchen, sie dürfen keinen Alkohol trinken, aber vor der absoluten Gehirnwäsche werden sie nicht in irgendeiner Art geschützt. Und es schafft ja auch einfach keiner, das Ganze zu kontrollieren, oder sie schaffen es ja auch, alles zu umgehen. Und das sind auch so Erfahrungswerte aus der Schule,
ja,
die doch relativ, also mich auf jeden Fall jedes Mal wieder bestürzen.
Also ohne jetzt dieses Fass aufmachen zu wollen, aber ich glaube, dass das einfach nicht funktioniert, allein aus einer technischen Perspektive. Also das wird sehr, sehr schwierig.
Ja.
Und wenn ich überlege, als ich in dem Alter war, ja, hätten sie mal versuchen sollen.
Ja, Verbote sind ja meistens keine gute Lösung. Aber ich glaube schon, dass man da Sicherheitsparameter, irgendwelche Schranken, ob das von den Kanälen, die Social Media Plattformen betreiben, ob das von den Akteuren kommt, da glaube ich nicht dran. Und dass es auf europäischer Ebene da irgendwelche Regelungen geben sollte, glaube ich auch nicht so wirklich dran. Deshalb glaube ich am ehesten zumindest, wo ein Eingreifen möglich ist, und das ist ja zumindest in den schulischen Bereich, was Grundschule angeht,
ja,
da macht das gar keinen Sinn. Das ist totaler Unfug. Das ist eher so der Wunsch der Eltern, dass die Kinder ein Handy mit haben, damit die ja wissen, wo die Kinder sind und dass die das besser kontrollieren können. Also das ist ja der Hauptaspekt, warum die Eltern dann sagen, die Kinder müssen ein Handy mit haben. Aber ich bin schon der Meinung, dass bis zum 12. Schuljahr oder so ist es nicht notwendig. Und das, ob man das Handy jetzt oder die Social-Media-Geschichten mit in den Schulalltag mit einarbeitet, das machen ja Schulen auch, und das haben sie, ist ja auch eine gute Sache, das sozusagen im Alltag sozusagen die Anwendung irgendwie zu trainieren oder so. Aber das ist überflüssig, meiner Meinung nach.
Also glaubst du, dass da abseits von, was weiß ich, Schulen und Elternhäusern, um jetzt mal bei jungen Leuten zu bleiben, es gibt ja dieses Konzept vom dritten Raum, dass dieser dritte Raum sich jetzt ins Digitale verlagert und es im auch im realen Leben zu wenig Angebote wie zum Beispiel Jugendzentren etc. für solche dritten Räume gibt, wo dann vielleicht auch antifaschistische Inhalte vermittelt werden oder werden können?
Ja, also diese Jugendräume, also freie Jugendarbeit sozusagen, ne? Oder Räume halt wie Jugendzentren, wo die Leute selber gestalten können, wie sie ihren Alltag sozusagen organisieren oder was sie dann halt machen in ihrer Freizeit. Das ist ja total schön, aber ich glaube, in der Freizeit, ob es im Youth ist oder woanders ist, das Wichtige ist, dass sie dann halt gemeinsam dann auch miteinander reden. Und ich glaube, das tun sie trotzdem nicht im gewissen Alter. Dann hängen die halt trotzdem mit ihren Geräten im Netz rum. Ich glaube, ja, Aufklärungsarbeit ist immer wichtig, auf jeden Fall, und junge Leute sozusagen da abzuholen und ihnen dann zu sagen, ey, auch ein bisschen was in die Hand zu geben, damit ihnen klar ist, mit was sie sich da so gerade auseinandersetzen. Das finde ich wichtig. Also, ne, wirklich ganz konkret gucken, ey, was ist in diesem Clip gerade so das Schlimme oder das Falsche, oder warum ist rechts und rechtskonservative oder rechtspopulistische Inhalte der AfD, warum verfängt das bei dir? Das zu hinterfragen, das finde ich gut.
Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man wieder ins Gespräch kommt. Und das Handy hat in der Schule einfach nichts zu suchen. Also wir brauchen Endgeräte einfach für alle Kinder, die sie nutzen können. Aber das private Handy brauchen sie eben nicht. Und du hast schon gesagt, ne, die Eltern möchten, dass die Kinder erreichbar sind. Dafür reicht auch so ein alter Nokia-Knochen. Das muss einfach kein modernes Smartphone sein. Und wir nehmen den Kindern ja auch ganz viel Schönes vom Leben. Das ganze Miteinander geht verloren. Wir beobachten das ja auch tagtäglich auf den Schulhöfen. Und für euch ist es ja, oder für uns alle ist es ja auch wichtig, dass wir Leute nachziehen, die sich für die Demokratie einsetzen. Also wir haben jetzt so ein paar Jugendgruppen wieder im Aufbau, weil man irgendwie jahrelang gedacht hat, ach, es plätschert so vor sich hin, wir müssen gar nichts machen. Jetzt hat man plötzlich gemerkt, oh verdammt, auch das ist schon angesprochen durch die Arbeit von Korrektiv, verdammt, da ist richtig was im Busche und eigentlich brennt hier schon alles und wir fangen jetzt erst an, wieder uns zu organisieren. Wie gelingt euch das als DGB, Jugend mitzunehmen?
Ja, also diese Courage-Projekte zum Beispiel, die ich eben angesprochen habe, eigentlich hatte man sich auf gewerkschaftlicher Ebene schon verständigt, dass wir das nicht mehr machen. Und ich hatte immer so ein bisschen die Freiheit, dass ich das weitermachen konnte. Und wir hatten in unserem DGB-Bezirk, also dieser Bezirk ist halt Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt, da waren wir sowieso die Einzigen, die das auf Bundesebene gemacht haben. Und jetzt wird schon an vielen Stellen erkannt, oh Mensch, so genau diese Angebote fehlen. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? So diese Gedanken gehen jetzt schon weiter, ob es da auch Strukturen in Zukunft geben wird, dass da weiter aufgebaut wird. Sehe ich gerade noch nicht so, aber das ist genau der Punkt. So von wegen, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wer das alles noch leisten kann. Früher gab es Contra e.V., so zum Beispiel im Landkreis Vechta, den Sebastian Ramnitz, den habe ich auch bei solchen Seminaren mal, da haben wir auch schon zusammen was gemacht und so. Der hat so ein ähnliches Angebot gemacht, der macht das auch nicht mehr. Und ich weiß gerade nicht, außer den NDC, Netzwerk Demokratie Courage, die es auch gibt, wer sowas noch macht. Und ich, wie du schon sagst, ne, ich glaube, da kommt gerade eine richtige Welle auf uns zu und die Schulen und Lehrkräfte, die wissen noch gar nicht, was los ist.
Um nochmal auf die Korrektivreportage einzugehen, glaubst du, dass dieser Gegenprotest so eine gewisse, den es ja gab, so eine gewisse Nachhaltigkeit hat? Hat sich dann eine Nachhaltigkeit entwickelt, deiner Ansicht nach?
Ich glaube nicht so richtig, weil nämlich leider die politischen Konsequenzen fehlen. Also es ist da, Leute sind auf die Straße gegangen, Hunderttausende. Naja, auf alle Fälle haben alle ja erwartet, dass Politik jetzt auch handelt. Ne? Und was ist ich, das AfD-Verbot ist ein großes Thema, weiß man auch nicht, ob das jetzt letztendlich das Richtige ist. Aber irgendwie ins Handeln zu kommen, zu mehr zu tun, um halt Leute zu schützen oder halt eben rechte Strukturen noch stärker zu bekämpfen. Und da ist den Menschen, glaube ich, einfach auch viel zu wenig passiert jetzt. Von daher glaube ich schon, dass da einige enttäuscht sind. Aber wie ich es eben schon angesprochen habe, ne, es gibt halt immer auch, also jede Bewegung erzeugt glücklicherweise auch eine Gegenbewegung. Und von daher hoffe ich wirklich jetzt, dass wir da in dem Spektrum, weil wir damals zum Beispiel eine riesenstarke Fridays for Future Bewegung hatten, dass jetzt die Leute auch tatsächlich wieder ein bisschen mehr links sind, ein bisschen mehr antifaschistisch werden und so weiter.
Dirk. Das ist ein schönes Schlusswort.
Volle
Vielen
Kanne.
Lieben Dank für das Gespräch. Und ich würde auch nur sagen, organisiert euch und bildet Banden.
Vielen lieben Dank und auch von meiner Seite noch einen schönen Tag.
Jo, danke euch. Bis dann.
Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta, Antifaschista.